Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag, da gibt es Termine. Ich habe aber auch schon einige Themen eingesammelt bei den Kolleginnen und Kollegen. Da ist sehr interessant oder wird sehr stark nachgefragt: Grönland, die E-Autoprämien, der Iran und die Bahnstrecken, um das als Schwerpunktthemen zu nennen. Es ist aber keine abschließende Liste und es darf ja auch immer alles noch gefragt werden, was ich vorher noch nicht eingesammelt habe. Herr Hiller hat das Wort.
Vielen Dank.
Vielleicht, Herr Gülde, wir machen Sie ganz am Ende. Gut, danke.
Alles klar. Vielen Dank. Schönen guten Tag auch von mir. Wie schon gesagt, am Freitag haben wir wie üblich die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Los geht's am Montagnachmittag, dem 19. Januar, empfängt der Bundeskanzler Herrn Professor Mario Draghi zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Bei dem Treffen wird es insbesondere um Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit gehen. Ich darf in Erinnerung rufen, Herr Professor Draghi hat dazu ja im vergangenen Jahr einen Bericht über die europäische Wettbewerbsfähigkeit in der EU-Kommission vorgelegt. Dann geht es weiter am Dienstag. Der Bundeskanzler wird sich am Dienstag, den 20. Januar von 10 bis 11 Uhr im Bundeskanzleramt mit Familienangehörigen von Soldatinnen und Soldaten sowie Polizistinnen und Polizisten treffen, die sich im Auslandseinsatz befinden. Das Ganze findet im Rahmen eines Neujahrsempfangs statt und im Zentrum steht da natürlich der persönliche Austausch mit den Angehörigen. Vor dem persönlichen Gespräch mit den Familien wird der Bundeskanzler die Angehörigen presseöffentlich im Bundeskanzleramt begrüßen. Am Neujahrsempfang nehmen auch der Innenminister und der Generalinspekteur der Bundeswehr teil. Anschließend wird der Bundeskanzler ab 11.30 Uhr in einer Videoschaltung mit Soldatinnen und Soldaten sowie Polizistinnen und Polizisten in verschiedenen Einsatzgebieten im Ausland sprechen. Mit der Einladung der Angehörigen ins Bundeskanzleramt und auch der Videoschaltung in die Einsatzgebiete möchte der Bundeskanzler seine besondere Wertschätzung für die im Ausland dienenden Frauen und Männer der Bundeswehr und der Polizei und für deren Familien zum Ausdruck bringen. Der Bundeskanzler führt mit der Einladung und der Videoschalte eine langjährige Tradition im Bundeskanzleramt fort. Der Präsident der Arabischen Republik Syrien, Herr Ahmad al-Sharaa, wird vom 19. bis 20. Januar 2026 zu seinem Antrittsbesuch in Berlin erwartet. Am Dienstagmittag um 13 Uhr wird Herr al-Sharaa Bundeskanzler Merz zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt treffen. Für 14.30 Uhr ist eine gemeinsame Begegnung mit der Presse geplant. Um 15 Uhr fährt Herr al-Sharaa zum Haus der deutschen Wirtschaft und nimmt an einem runden Tisch mit Bundesministerin Reiche und Bundesminister Wadephul sowie Vertreterinnen und Vertretern wichtiger Unternehmen der deutschen Wirtschaft teil. Am Dienstagnachmittag dann wird der Bundeskanzler zu Gast auf der Grünen Woche sein. Auf einem 1,5-stündigen Rundgang, der um 16 Uhr beginnt, wird er sich einen Eindruck über Herausforderungen und Projekte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft verschaffen. Begleitet wird der Bundeskanzler von Herrn Dr. Mario Tobias, dem CEO der Messe. Zum Abschluss des Rundgangs, etwa gegen 17.20 Uhr, werden der Bundeskanzler und der Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer Pressestatements abgeben. Dann sind wir am Mittwoch, dem 21. Januar, da leitet der Bundeskanzler wie üblich um 10 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Danach reist der Bundeskanzler zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Er wird sich dort zunächst am Abend bei einem Gespräch mit internationalen Investoren austauschen. Am Donnerstag, den 22. Januar, dann führt der Bundeskanzler ein Gespräch mit internationalen Wirtschaftsspitzen und das Ganze findet im Rahmen eines Frühstücks statt. Danach um 11.30 Uhr wird der Bundeskanzler vor dem Plenum des Weltwirtschaftsforums eine Rede halten. Dem Bundeskanzler geht es bei den Gesprächen beim Weltwirtschaftsforum darum, Brücken zu Unternehmen, zu Investoren, zu unseren internationalen Partnern zu bauen. Ein wichtiges Ziel ist, für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu werben. Damit soll insbesondere auch die Investitionstätigkeit privater Investoren in Deutschland gestärkt werden. Am Freitag dann, dem 23. Januar, finden in Rom die deutsch-italienischen Regierungskonsultationen statt, zu denen neben dem Bundeskanzler auch zahlreiche Mitglieder des Bundeskabinetts anreisen werden. Der offizielle Teil der Regierungskonsultationen beginnt am 23. Januar zunächst mit einem bilateralen Gespräch des Bundeskanzlers mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Dabei werden unter anderem die bilateralen Beziehungen, Europa und wirtschaftspolitische Themen sowie die sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen. Parallel finden Gespräche der Ressorts mit den jeweiligen italienischen Counterparts statt. Danach ist eine Plenarsitzung der deutsch-italienischen Regierungskonsultationen mit einem begleitenden Mittagessen geplant. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressekonferenz des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidentin Meloni vorgesehen. Soweit die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
Vielen Dank, Herr Hille. Dann kann ich schon gleich aus dem Thema sagen, Syrien ist, oder wollen Sie beginnen? Dann aus zu den Terminen. Dann machen wir so.
Zu dem Treffen mit dem syrischen Präsidenten ist da geplant, dass es auch ein Treffen oder einen Austausch mit Innenminister Dobrindt gibt oder mit jemand anderem, also andere Vertreter aus dem BMI?
Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine Treffen ankündigen.
Wollten Sie nachfragen? Sag was
ich aus. Ich gerade noch. Aber bedeutet das, dass es da noch Planungen gibt, die noch nicht fix sind?
Also grundsätzlich kündigen wir die Treffen an, wenn sie anstehen.
Okay, dann Frau Ahmad Hamken auf Moment. Gerne. Zu Syrien, ja, bitte?
Ja, richtig. Ahmad Hamken von der Rodau Media Network. Meine Frage an Sie ist, europaweit wird gegen den Besuch von Ahmad Shahdah demonstriert, angesichts ganz massiver Gewalt gegen Minderheiten in Syrien, insbesondere gegen Kurden in Aleppo, da es liegt vor, dass Völkermord passiert ist. Meine Frage an Sie ist, wird der Bundeskanzler den Schutz von Minderheiten in seinen Gesprächen klar thematisieren? Wenn nicht, meinen Sie nicht, dass wieder eine Welle von großen Flüchtlingswelle nach Deutschland kommt?
Also grundsätzlich wissen Sie ja, wie wir mit Gesprächen verfahren, die noch in der Zukunft liegen. Denen kann ich natürlich nicht vorgreifen. Aber gehen Sie davon aus, dass in solchen Gesprächen alle relevanten Themen zur Sprache kommen und dazu gehören auch die Themen, die Sie gerade angesprochen haben. Aber insgesamt auch noch mal ein Hinweis darauf, dass ja Proteste angekündigt sind, die Sie auch gerade schon erwähnt haben. Das ist ja jetzt per se nichts Schlechtes und gehört in einer Demokratie mit freier Meinungsäußerung natürlich dazu. Friedliche Proteste sind ein Zeichen einer lebendigen Demokratie.
Ja, meine Frage an Sie ist, wenn jetzt den Krieg jetzt gegen die Minderheit in Syrien nicht gestoppt wird, kommen Flüchtlinge nach Europa? Wird der Bundeskanzler klar und deutlich machen, dass die Schutz der Minderheiten gewährleistet werden sollen in Syrien? Bis jetzt hat er nicht gemacht.
Wie gesagt, die Gespräche finden in der kommenden Woche statt. Dem kann und will ich nicht vorgreifen. Aber natürlich werden in solchen Gesprächen alle relevanten Themen zu diesem Themenkomplex angesprochen. Hintergrund dieser Gespräche ist ja, dass wir ein Interesse daran haben, eine Vertiefung und, wenn man so will, einen Neustart mit der neuen syrischen Regierung zu finden. Und wir haben viele wichtige Themen, die Sie gerade auch schon angerissen haben. Und beispielsweise das Thema auch Rückkehr von Syrerinnen und Syrern in ihr Heimatland. Und dafür ist es nötig, dass man mit den Verantwortlichen von vor Ort ins Gespräch kommt. Und das ist ein Hintergrund dieses Termins, den wir in der kommenden Woche anstehen haben.
Ich hätte vielleicht eine Ergänzung.
Herr Giese, ja.
Eine Ergänzung, wenn Sie erlauben. Wir hatten das Thema ja schon mal. Einfach so eine inhaltliche Ergänzung. Auch Außenminister Wadefohl nimmt an diesem Treffen teil, wird am Rande des Besuchs des Präsidenten nächste Woche auch den syrischen Außenminister Assab al-Shaibani in Berlin empfangen. Auch nach seiner eigenen Reise nach Syrien im Oktober führt der Außenminister dadurch die dort aufgenommenen Kontakte fort. Die Themen mit der syrischen Übergangsregierung sind sehr, sehr zahlreich. Sie haben es angesprochen. Zentrale Frage bleibt, wie der politische Übergang weiter gestaltet wird, sodass alle gesellschaftlichen Gruppen sicher leben und gleichberechtigt am politischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Ich habe das hier am Mittwoch schon gesagt und das hat der Außenminister auch bei seinem Besuch in Syrien wiederholt. Das ist für uns ganz, ganz wichtig und ganz, ganz entscheidend. Deswegen würde ich das gerne zurückweisen, dass wir das nicht thematisieren. Das ist eines der zentralen Themen, das wir mit der syrischen Regierung besprechen.
Gibt es weitere Fragen zu Syrien?
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann weiß ich aus den Terminen, die deutsch-italienischen Regierungskonferenz Konsultationen nach Frau Audino hat dazu eine Frage.
Guten Tag, Rosanna Bolsa von ANSA. Ehrlich gesagt, die erste Frage wäre über Draghi. Habe ich richtig kapiert, dass Mario Draghi kommt?
Das ist auch italienisch, ja.
Ja, also ich kann verbinden, dann sehr gut. Also die erste Frage ist über Mario Draghi, ob Sie vielleicht, Herr Ille, uns etwas mehr darüber verraten können. Es geht nur um Wirtschaft, wenn ich gut verstanden habe, aber er war auch der Ex-Premier von Italien. Wird es auch um Politik gehen und vielleicht über die Sorge, vielleicht über die italienische Position, über die Regierung, solche Sachen. Also wenn Sie etwas mehr darüber sagen, gehe ich.
Das andere machen wir dann.
Okay.
Erstmal Draghi.
Da trifft natürlich grundsätzlich das Gleiche zu, was ich schon auf die andere Frage zu den Terminen in der kommenden Woche gesagt habe. Termine, die in der Zukunft liegen, denen kann und will ich nicht vorgreifen. Aber zentral bei dem Treffen mit Mario Draghi ist das Thema Stärkung europäischer Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb habe ich auch den Bericht erwähnt, den Mario Draghi im vergangenen Jahr, ich glaube, im Auftrag der EU-Kommission zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit erarbeitet hat. Sie wissen, dem Bundeskanzler ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit sowohl in Deutschland wie in Europa ein sehr wichtiges Thema, ein Thema von zentraler Bedeutung. Und vor diesem Hintergrund würde ich dieses Gespräch sehen, was am Montag mit Mario Draghi stattfindet.
Herr Rinke dazu.
Ja, auch zu Herrn Draghi. Herr Hille, können Sie sagen, ob der Bundeskanzler oder die Bundesregierung für Herrn Draghi eigentlich einen europäischen Posten, Sonderbeauftragter für Reformen oder Ähnliches im Sinn hat? Weil der Kanzler jetzt mehrfach schon auf die Bedeutung des Draghi-Berichts hingewiesen hat und verankert sehen will, dass das innerhalb der EU auch umgesetzt wird.
Herr Rinke, dazu weiß ich nichts, habe ich nichts zu sagen und würde darauf hinweisen, dass ja ein Bericht für sich genommen auch so erstmal von Bedeutung und Gewicht sein kann und von gutem Inhalt, ohne dass daraus gleich Posten werden mögen. Aber mehr vermag ich dazu heute nicht zu sagen.
Gibt es noch weitere Fragen zu dem Besuch von Herrn Draghi? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann machen wir mit den deutsch-italienischen Regierungskonsultationen weiter.
Ganz kurz, Entschuldigung, ja, eine Korrektur fürs Protokoll. Der Draghi-Bericht ist nicht aus dem vergangenen Jahr. Ich bin gedanklich noch in 2025, sondern aus dem vorvergangenen Jahr 2024.
Gut, dann wäre das auch klargestellt. Frau Audino zu den Konsultationen.
Pugliese.
Mi dispiace.
Nein, kein Problem. Oder doch. Also, Italien, es ist wieder über Italien und über die Beziehungen. Also, es gibt jetzt diese wichtige Treffen in Rom. Also, meine Frage sind zwei Fragen. Die erste ist: Wie sind heute diese italienische-deutsche Beziehungen? Wie sehen Sie die komplizierte politische Lage zwischen diesen zwei Ländern und Italien in Europa besonders? Und wir wissen, dass Italien nicht teilnimmt an dieser Arctic Endurance Mission und die Regierung in Italien möchte gerne, dass die NATO so eine Operation koordiniert. Also, was ist Ihre Reaktion? Ein Kommentar? Danke.
Also die Beziehungen zwischen Deutschland und Italien sind, brauche ich Ihnen nicht zu erklären, eng und gut. Besteht sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der italienischen Regierung. Die anstehenden Regierungskonsultationen sind ein Ausweis dessen, dieser engen und guten Zusammenarbeit. Und es ist ja völlig klar, dass Italien ein wichtiger europäischer Verbündeter und auch enger Freund Deutschlands ist, mit einer Schlüsselrolle in der Europäischen Union und bei der Stärkung des europäischen Pfeilers auch in der NATO. Von daher gibt es ein breites Fundament, auf dem unsere Beziehungen und unsere enge Freundschaft stehen. Und das wird im Rahmen dieser Regierungskonsultationen sozusagen fortgesetzt. Ich darf erinnern, dass wir seit 75 Jahren diplomatische Beziehungen zu Italien unterhalten in diesem Jahr.
Die Frage war nach der arktischen Mission.
Arctic Mission? Arctic Endurance Mission?
Kann ich ergänzen vielleicht?
Bitte, ja, sehr, stimmt.
Gerne. Jetzt ist es rot. Also vielleicht mal ganz kurz zu den Beziehungen. Italien ist ja auch Teil der Group of Five, die unser Minister ins Leben gerufen hat. Und auf verteidigungs- und sicherheitspolitischer Ebene klappt die Zusammenarbeit hervorragend. Die sprechen sich da immer sehr eng ab. Das vielleicht mal vorweg. Und in der Tat ist bei der Erkundung, die jetzt ansteht, ja sozusagen erstmal zu prüfen, wie die Gegebenheiten in Grönland sind. Aber dass es sozusagen den Wunsch gibt, schon jetzt sind es ja NATO-Partner, die diese Erkundung gemeinsam machen, und die Übung auszuweiten zu einer NATO-Übung, in Gesprächen zu sein mit der NATO, was vor Ort möglich ist, das ist ohnehin sozusagen das Ansinnen von der Erkundung auch. Also insofern gehen die in die gleiche Richtung.
So, da sind wir ja schon ganz elegant in Grönland gelandet. Frau Klaas, wollen Sie da gleich weitermachen? Dann.
Ja. Wo Sie das
nee, ich glaube, hier gibt es nochmal italienischen Bezug, oder Herr Rinke dann? Entschuldigung, dass ich da nochmal umswitche. Der hat hier nicht angenommen.
Hele, ich hätte ganz gerne nochmal nachgefragt zu den zu der Bedeutung der deutsch-italienischen Regierungskonsultation. Ist das auch so ein kleiner Ersatz für die nicht mehr ganz so funktionierende deutsch-französische Abstimmung? Das hat zuletzt beim Mercosur EU-Abkommen eine Abstimmung zusammen mit Italien, aber gegen den Widerstand Frankreichs gegeben?
Herr Rinke, da würde ich keinerlei Vergleich und erst recht kein Gegeneinander konstruieren wollen. Sowohl die Partnerschaft und Freundschaft mit Frankreich ist gut und eng und wichtig, als auch die Partnerschaft mit Italien. Zu Frankreich, ich will nur kursorisch, rufe ich gerne in Erinnerung, wie viele Treffen es da in den letzten 8 Monaten seit Regierungsübernahme gegeben hat, sowohl zwischen Bundeskanzler Merz und dem französischen Präsidenten als auch in größerer Runde mit dem Kabinett und dem Wirtschaftsrat. Und auf der anderen Seite, und das ist keine Gewichtung oder keine Priorisierung, gibt es auch enge, vertrauensvolle, freundschaftliche Verbindungen zu Italien, und die Regierungskonsultationen sind eine Bestätigung und eine Weiterentwicklung dieser engen Partnerschaft. Und Themen sind ja gerade schon einige angesprochen worden, die da mutmaßlich auf der Agenda stehen werden.
Wenn ich kurz nachfragen darf, Sie haben jetzt eben 2 Sachen gesagt, die nicht so ganz zusammenpassen. Also einerseits keine Gewichtung, also nicht der eine prioritär zum anderen, aber dann darauf verwiesen, dass die Abstimmungen mit Frankreich ja doch deutlich intensiver sind als die mit Italien. Deswegen nochmal der Versuch, eine Einordnung. Ist Italien jetzt auf derselben Ebene wie Frankreich in der Abstimmung mit unseren europäischen Partnern oder nicht?
Herr Rinke, ich verstehe, dass Sie das nochmal versuchen, aber Sie werden mich nicht zu einer Priorisierung der Partnerschaften, der Freundschaften bringen. Ich wollte auch durch meine Schilderung nicht unterstreichen, dass die eine viel enger und besser ist als die andere. Es gibt auch zu Italien wichtige permanente Kontakte und Gespräche, aber das sind 2 wichtige Partner und Freunde in Europa, in unserem Westen und in unserem Süden. Und so versuchen wir das zu gestalten.
Frau Pugliese, nochmal.
Ich frage mich, wenn diese Beziehung mit Italien so gut ist, wie Herr Rinke vermutet, warum ist Giorgia Meloni noch nicht nach Berlin gekommen, seit die Regierung da ist? Kommt sie irgendwann, will sie eingeladen? Weil das ist normalerweise so, dass ein Premier kommt nach Berlin, wenn eine neue Regierung gibt.
Erstens, das müssten Sie hauptsächlich mal Giorgia Meloni fragen. Und zweitens kündigen wir Termine von hier an, wenn wir sie ankündigen können. Und das ist in diesem Fall jetzt nicht der Fall. Ich kann nur auf Frau Meloni verweisen.
Muss Giorgia Meloni fragen, hier nach Berlin zu kommen? Das habe ich nicht verstanden.
Naja, es gehören ja nun 2 dazu.
Herr Wurzel.
Es gibt aber auch, ich nehme ein gewisses Interesse wahr, erstens eine Priorisierung zwischen unseren Partnerschaften und Freundschaften hier hinzukriegen und irgendwelche Gegensätze aufzubauen. Also wir sprechen jetzt über deutsch-italienische Regierungskonsultationen in dieser Woche, die wichtig sind, ich habe gerade die Zahl genannt, wir haben seit 75 Jahren diplomatische Beziehungen mit Italien, wir pflegen eine enge Partnerschaft, Freundschaft mit Italien, und das ist das, worum es jetzt geht, und alle weiteren Dinge dann gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt.
Herr Wurzel.
Nachfrage, wird denn der Bundeskanzler eine Einladung aussprechen, an Frau Meloni nach Berlin zu kommen?
Und Herr Wurzel, eine Sache fällt mir gerade noch ein auf die Frage, warum Meloni nicht in Berlin. Herr Merz war ja nun schon in Rom. Ne? Ganz, also sehr, sehr, sehr früh haben die den Kontakt gemacht und sie treffen sich im Übrigen auch sehr häufig im Rahmen der europäischen Termine in Brüssel und auch da finden ja, wie Sie wissen, viele bilaterale Kontakte statt. So viel nur zu dem Bild und dem Versuch, da irgendeine Schattierung reinzubringen. So, Herr Wurzel. Können Sie die Frage noch mal wiederholen, Herr Wurzel?
Gerne. Wird denn der Bundeskanzler am Freitag eine Einladung aussprechen an Frau Meloni, ihn in Berlin zu besuchen?
Das werden wir dann in der kommenden Woche Montag oder am Mittwoch in der REC, jedenfalls in der nächsten Regierungspressekonferenz wissen, nach den Regierungskonsultationen.
So, das Thema Italien können wir, glaube ich, verlassen. Gibt es noch irgendwelchen Bedarf, aus den Terminen noch was nachzufragen? Dann, sonst würde ich nach Grönland fahren.
Herr Rinke. Eine Nachfrage, das ist dann vielleicht auch der Übergang. Sie hatten ja Davos erwähnt. Können Sie da zu bilateralen Treffen des Kanzlers noch was sagen, weil ja wahrscheinlich auch der US-Präsident da sein wird? Also ist geplant, dass er auch den amerikanischen Präsidenten dort trifft.
Herr Rinke, ich würde hier mal in meinen Zetteln schauen. Vielleicht machen wir mit einem anderen Thema kurz weiter. Und wenn
wahrscheinlich
ich da
sind Sie
finde,
dann aber auch wieder gefragt, wenn es mit Grönland jetzt weitergeht.
Wenn ich was finde,
gut,
würde ich
dann
was sagen.
Frau Klaas hat das Wort und weiß ja offensichtlich jemand anders zu adressieren.
Genau, Herr Stempfle. Und zwar wüsste ich gerne, wann kommt das deutsche Erkundungsteam auf Grönland an? Was genau sollen die da erkunden? Die sind ja keine Arktisforscher. Geht es da um künftige Unterkünfte, Hafenanlagen, Infrastruktur, was genau?
Also was die Zeiten betrifft, haben wir jetzt nicht so ein Interesse daran, genau zu sagen, wann die ankommen. Das ist eine Erkundungsmission, die geführt wird von Dänemark. Ich kann es grob sagen, die werden am Mittag irgendwann losfliegen und am Abend irgendwann ankommen, am frühen Abend. Lassen wir es mal dabei. Und in der Tat ist es so, dass natürlich die Begebenheiten in Grönland auch nochmal andere sind oder speziell sind und anders als bei uns, mit besonderen Dunkelheits- und Helligkeitsphasen, die es da geben wird, die Eislage, anspruchsvolle Wetterlage, das muss ich Ihnen alles nicht sagen. Und in der Tat, wenn man sich überlegt, welche Übungen könnte man da machen, zur See, auf Land, in der Luft, dann muss man sich die Begebenheiten vor Ort angucken. Genau das soll passieren. Und deswegen sind die Experten, das sind Logistiker, ganz unterschiedliche Bereiche dabei, die sich das dort angucken. Wie gesagt, unter dänischer Führung. Da nochmal gerne nachfragen, wenn Sie weitere Details wollen. Und daran beteiligen wir uns gern gemeinsam mit anderen NATO-Partnern.
Eine kleine Nachfrage nur hätte ich dazu, weil Sie jetzt über Übungen gesprochen haben. Das klingt jetzt eher nicht nach etwas längerfristigen Strukturen. Deshalb nochmal Unterkünfte, solche Sachen, Lager, was man sich da vorstellen kann, sowas also zu überlegen, zu planen, das ist nicht mitgedacht.
Also wenn wir uns überlegen, es geht darum, in der Tat zu gucken, ist die Arktis sicher? Und inwiefern können wir dazu beitragen, gemeinsam mit unseren NATO-Partnern? Und da geht es darum, Übungen zu planen, zum Beispiel mit Seefernaufklärern P8 Poseidon, auch der Einsatz von Fregatten oder anderen Marineeinheiten zur Seeraumüberwachung ist denkbar. Theoretisch auch die Verlegung von Eurofightern. All diese Dinge werden jetzt sozusagen in Erwägung gezogen und dann wird geprüft, was ist möglich. Und das ist im Moment der Stand der Dinge. Und dafür werden die Dinge vor Ort überprüft.
Ich habe jetzt zu Grönland auf meiner Liste Herrn Wurzel, Herrn Fechtner, Herrn Rusch und Herrn Rinke. Und alle, die sich noch nicht gemeldet haben, die schreibe ich jetzt auch auf. Und dann hat Herr Wurzel das Wort.
Klasse, danke. Anknüpfend hier dran. Herr Stempfle, Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, Eurofighter P8, das klingt ja schon relativ konkret. Ist das möglich, denkbar, dass solche Fluggeräte dann stationiert werden, mittelfristig oder auch vielleicht langfristig oder für kurze, weiß nicht, Tankstops, Crewwechsel in Grönland?
Das ist zu früh, das zu beurteilen, ob es da um Stationierungen geht. Meines Wissens geht es jetzt erstmal primär darum, sich, wie gesagt, die Begebenheiten vor Ort anzugucken, dann auch über Übungen zu sprechen im Rahmen der NATO mit unseren NATO-Partnern. Und alles Weitere können wir ja erst dann sagen, wenn die Gespräche vor Ort erfolgt sind und die weiteren Gespräche in den nächsten Wochen und Monaten.
Nachfrage. Im Oktober war der Minister ja in Island, in Reykjavik, und hat dort mit der Außenministerin ein deutsch-isländisches, eine Absichtserklärung, eine zur vermehrten militärischen Zusammenarbeit unterschrieben, wenn ich richtig erinnere. Gibt es denn dazu was Neues? Also im Sinne von, wird da die Bundeswehr jetzt konkret zum Beispiel Seefernaufklärer stationieren oder Crewwechsel durchführen, all sowas?
Ja, also in der Tat ist es ja so, dass wir da mit Island sehr eng im Austausch sind, dass wir ohnehin die maritime Partnerschaft hier haben, die Sicherheitspartnerschaft, und da Island immer stärker mit einbinden. Und wenn wir da einen Fortschritt haben, den wir sagen können, was Island betrifft, machen wir das natürlich sehr gerne. Ich habe jetzt nichts zu verkünden, aber die Gespräche laufen intensiv.
Dann geht's, ich setze auch alle wieder drauf, die noch mehr Fragen haben. Herr Fechner, das Wort.
Ja, vielen Dank. Vielleicht hätte ich das nochmal zu den 13 Soldaten. Welche Teilstreitkräfte sind da auf deutscher Seite denn beteiligt und wie generell sieht die Zusammensetzung aus? Offiziere, Generäle?
Kann ich Ihnen ehrlich gesagt jetzt nicht sagen und will ich auch gar nicht sagen. Also das ist so, dass sozusagen geguckt wurde in Absprache mit den anderen NATO-Teilnehmern, die bei der Erkundung mit dabei sind. Jeder bringt da die Experten mit, die er zur Verfügung stellen kann, um die Fragen zu klären, die zu klären sind. Die habe ich ja gerade angesprochen. Ein Beispiel hat er schon gegeben. Wie kann man das sozusagen logistisch klären? Frau Klaas hatte da drauf angespielt. Das ist ein breites Feld und das wird sozusagen in Absprache mit den anderen so gemacht, dass alle Fragen abgedeckt werden können.
Sie haben gestern gesagt, die Anreise erfolgt mit einem zivilen Luftfahrzeug. Handelt es sich um eine Linienmaschine?
Davon, also ganz ehrlich, das ist eine Frage, die müsste man in Dänemark nachfragen. Das wird ja organisiert von den Dänen und dann bitte da nochmal nachfragen.
Dann habe ich Herrn Rusch dazu.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Herr Stempfle, nochmal, Sie sprachen ja schon an, dass eine Seeraumüberwachung möglich wäre oder zukünftig Übungen. Was darüber hinaus könnte sich Deutschland vorstellen als Beitrag, um russische und chinesische Bedrohungen in der Arktis abzuwehren?
Ich habe zu dem, was ich gesagt habe, erstmal nichts zu ergänzen. Ich habe gesagt, was sozusagen jetzt geprüft wird, welche Übungen angedacht werden. Ich habe, glaube ich, auch relativ deutlich aufgezählt, wer da vor Ort sein könnte. Das könnten theoretisch auch Gebirgsjäger sein, aber all diese Dinge werden ja jetzt geprüft. Ich kann ja nicht sozusagen übernächsten Schritt schon reden. Jetzt sind wir erstmal dabei, dass wir das gemeinsam mit den NATO-Partnern erkunden und es passiert und danach können wir weiter aufklären.
Dann habe ich Herrn Rinke.
Ja, eine Frage an Herrn Hille. Der Verteidigungsminister hat gestern gesagt, er erwarte keine Übernahme Grönlands durch die USA. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob das auch die Position des Bundeskanzlers ist.
Herr Rinke, erst einmal noch für den Kontext. Sie haben das alles auf dem Schirm. Aber es finden ja derzeit eine Reihe von Gesprächen statt, die alle dem Ziel dienen, gemeinsame Interessen sozusagen zu finden oder nicht zu finden, sondern sie miteinander auszuloten. Es ist ja völlig klar, dass die Sicherheit der Arktis ein Interesse ist, was ureigenes NATO-Interesse sozusagen ist. Und da sind wir uns mit den amerikanischen Partnern, denke ich, einig in diesem Ziel, dass wir da keine Einflüsse von anderen sozusagen Playern auf der Welt sehen wollen, sondern dass das ein vitales Interesse der NATO ist, dem wir gemeinsam dienen wollen. Sie haben gerade von Herrn Stempfle die ersten Schritte gehört, die dazu eingeleitet werden. Und alles Weitere wird sich im Prozess zeigen müssen. Ziel ist es natürlich, eine Lösung zu finden, ohne dass es zu Szenarien kommt, die da im Moment in Amerika zirkulieren. Und dem dient das, was im Moment stattfindet.
Wenn ich nachfragen darf, das ist aber etwas anderes als das, was ich gefragt hatte. Denn Herr Pistorius hat nun ausdrücklich gesagt gestern Abend, dass er gar nicht erwartet, dass die Amerikaner Grönland einnehmen, auf welche Art und Weise auch immer. Und die Frage zielte ein bisschen darauf, ob das auch die Erwartungshaltung des Kanzlers ist, dass man dann eine gemeinsame Verständigung finden kann, wäre ein zweiter Schritt. Aber die Frage ist ja, ob man dann das Ziel der Amerikaner glaubt, Grönland zu annektieren.
Herr Rinke, ich verstehe, dass Sie nicht ganz zufrieden sind mit dem, was ich gesagt habe. Aber aus meiner Sicht ist das der zentrale Punkt, über den wir jetzt reden. Alles andere sind hypothetische Fragen, theoretische Fragen. Wir arbeiten daran und sind dazu innerhalb der, der Partner aus der NATO, Herr Stempfle hat gerade die beteiligten Nationen genannt, die jetzt in einem ersten Schritt da in Grönland zur Erkundung unterwegs sind. Wir sind natürlich zu diesen Themen auch im transatlantischen Gespräch, wenn man das so nennen will. Und das Ziel bleibt, die Sicherheit der Arktis und des Hohen Nordens innerhalb der NATO zu gewährleisten und auszubauen. Und dieses Ziel teilen wir mit den Amerikanern. Und alles andere sind bisher hypothetische Fragen, zu denen ich mich auch nicht weiter einlassen würde.
Dann habe ich Herrn Delfs dazu.
Ja, Herr Stempfle, Sie sagten eben, dass diese Mission die Aufgabe hätte, zu prüfen, ob die Arktis sicher wäre. Heißt das, Sie teilen nicht die Einschätzung der US-Regierung oder eigentlich des US-Präsidenten erstmal allein, dass da schon ganz viele chinesische und russische Boote rumfahren und U-Boote und insofern ja die Situation da schon jetzt klar ist, dass sie nicht sicher ist?
Also es gibt eine Bedrohungslage durch russische U-Boote. Vor allem hat der Minister auch ganz klar gesagt, wenn ich so formuliert habe, war es missverständlich. Es gibt eine klare Bedrohungslage und deswegen geht es auch darum, kritische Infrastruktur zu schützen. Auf See, an Land und unter Wasser, ist ja logisch.
Darf ich noch eine Nachfrage, vielleicht dann an Herrn Hiller auch mit. Waren Sie jetzt eigentlich überrascht von der Reaktion aus Moskau und auch von Trump persönlich, der sich ja offenbar von dieser Mission auch so ein bisschen provoziert fühlt, was ja gar nicht das Ziel ist, sondern das Ziel ist ja ganz klar, dass man eigentlich den Amerikanern da helfen will.
Ich würde sagen, grundsätzlich ist Überraschung keine gute Kategorie in der Politik, nicht, wenn man sie nicht beabsichtigt sozusagen. Von daher ist das keine Kategorie, in der ich jetzt urteilen würde. Wir nehmen Reaktionen zur Kenntnis und haben, wenn man so will, ein 360-Grad-Radar über das, was passiert. Und dann schauen wir, wie wir uns dazu verhalten.
Herr Wurzel dazu.
Ja, Herr Stempfle, nochmal bitte anknüpfend an den Kollegen. Bundesminister Pistorius hat gestern in einem Fernsehinterview nochmal ausdrücklich die chinesische Bedrohung erwähnt. Nun sagt der dänische Außenminister, seit mehr als 10 Jahren sei kein chinesisches Schiff mehr in Grönland unterwegs gewesen. Da sehe ich einen gewissen Widerspruch.
Es gibt sozusagen unterschiedliche Interessen von Chinesen und Russen. Die will ich jetzt hier gar nicht auseinanderdividieren. Aber Interesse sozusagen an der Arktis gibt es von beiden Seiten. Und darauf hat der Minister angespielt.
Und vielleicht könnten Sie noch mal sagen, was konkret machen die Chinesen da, um diese Gegend unsicher zu machen?
Will ich jetzt nicht im Detail aufdrüsseln.
Okay. Dann können wir Grönland, glaube ich, verlassen, Herr Delfs. Wir haben noch sehr viele andere Fragen.
Ja, es geht ganz fix. Ist das richtig, dass die morgen schon wieder zurückfliegen, die deutschen Soldaten? Das hatte ich irgendwo gelesen oder gehört. Also mal.
Ich habe ja schon gesagt, wir sprechen uns ja mit den Partnern ab. Es ist eine dänisch geführte Erkundung. Da war es jetzt zum Beispiel so, dass sozusagen in den Gesprächen sich immer auch wieder Dinge noch mal leicht verändert haben. Insofern will ich da im Detail gar nicht so gern drauf eingehen, wenn ich ehrlich bin, weil ich nicht weiß, ob es dann, wenn ich jetzt sage, es geht bis zum 17. und dann stellt sich vor Ort raus, dass sie doch noch länger bleiben wollen, dann sagen sie wieder, der Stempfle hat das nicht konkret genug gesagt. Deswegen würde ich jetzt gerne noch ein bisschen offen lassen. Im Zweifel die Dänen fragen.
Aber es ist eine kurze Mission. So.
Es ist eine Erkundung vor Ort, genau.
Herr Rieger, wollen Sie gleich anschließen, weil Russland schon mal sozusagen gestreift wurde?
Aber das Meer, um das es geht, ist die Ostsee. Ich will
ja, es ist eine andere Region, aber es geht auch um Schiffe, Scheißmeer. Ja, bitte.
Darf ich einmal auf Herrn Rinke und Davos noch einmal?
Nee, ich würde jetzt einfach, okay. Ich habe das hier auf dem Zettel stehen. Klar, ich wollte nur, dann haben wir das so komplett.
Gut. Das ist eine Frage ans Bundesinnenministerium. Es geht um die Bundespolizei und Durchfahrt für russische Schiffe. Deshalb. Also in den letzten Tagen sind mehrfach russische Schiffe an der Durchfahrt von der Bundespolizei gehindert worden. Es gilt ja die friedliche Durchfahrt in deutschen Küstengewässern. Ist das eine neue Haltung der Bundespolizei und auf welcher rechtlichen Grundlage passiert das und soll das in Zukunft auch so gehandhabt werden, dass russische Schiffe, also Schiffe unter russischer Flagge, grundsätzlich nicht mehr in die Ostsee dürfen?
Also grundsätzlich kann ich Ihnen bestätigen, dass die Bundespolizei diesbezüglich im Einsatz ist in der Ostsee, aber auch, dass es sich um laufende Einsatzverfahren handelt und dass ich halt aus den einsatztaktischen Gründen mich nicht näher dazu einlassen kann.
Können Sie denn sagen, wie viele russische Schiffe betroffen waren in den letzten 2 Wochen von dieser neuen Maßnahme?
Tut mir leid, da kann ich keine näheren Angaben machen.
Herr Rusch dazu?
Also, Herr Bowinkelmann, Sie können doch nicht bestätigen, dass solche Fahrten gestoppt worden sind von russischen Schiffen?
Also ich kann generell dazu sagen, dass die Bundespolizei den Auftrag hat und den auch durchführt, den Schiffsverkehr auf Nord- und Ostsee, also in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und im deutschen Küstenmeer im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung zu übernehmen. Und dass sie halt die entsprechenden Maßnahmen trifft, die notwendig sind für eine eventuelle Gefahrenabwehr. Mhm. Zu konkreten Fällen kann ich Ihnen aber aus einsatztaktischen Gründen aktuell nichts mitteilen.
Okay, dazu gibt es keine weiteren Fragen. Dann machen wir jetzt Davos und dann gehen wir zum Iran.
Dann machen wir Davos. Aber auch mit der, das antizipiere ich schon mal, mit der Antwort wird Herr Rinke auch nicht ganz zufrieden sein. Weil Herr Rinke jenseits der grundsätzlichen Perspektive darauf, dass es natürlich nicht unwahrscheinlich ist, wenn viele Staats- und Regierungschefs und andere wichtige Entscheider beieinander sind, dass es da auch zu bilateralen Gesprächen jenseits der Hauptveranstaltungen kommt, ist ja naheliegend. Aber ich habe da jetzt keine konkreten Ankündigungen zu Terminen oder zu Personen zu machen.
Herr Rinke ist so zufrieden, dass er kein Mikro braucht.
Ja.
Okay, ich habe jetzt zum Iran, oh Wunder, Herrn Rinke und Herrn Rusch. Herr Rusch, vielleicht fangen Sie an.
Ja, vielleicht können Sie, kann die Bundesregierung mal sagen, was Sie, was ihr über Ihre Sicherheitsbehörden zu den Zahlen dort bekannt ist. Also es kursieren ja verschiedene Zahlen zu den Todesopfern bei diesen Protesten, friedlichen Protesten durch die iranischen Einsatzkräfte und auch wie viel Häftlinge man vermutet jetzt, also wie viele Demonstranten jetzt in Haft genommen worden sind. Und zweite Frage dann anschließend, am Mittwoch wurde schon berichtet, dass man in Abstimmung und in Prüfung von möglichen Sanktionen ist gegen Iran wegen seinem gewaltsamen Eingreifen dort gegen die eigenen Bürger. Wie weit ist man da in diesem Abstimmungsprozess? Und vielleicht können Sie den auch nochmal deutlich machen, warum sich das so hinzieht, also was da so der zeitliche Verlauf ist, ja.
Herr Rusch, genau, die Bundesregierung erfasst natürlich nicht aus eigenen Erkenntnissen die Anzahl von getöteten Menschen und Menschen, die da in Haft genommen worden sind in Iran. Wir haben aber Quellen, denen wir vertrauen können, die das auch dann teilweise belegen. Das sind öffentlich einsichtige Quellen. Insofern verstehen Sie es eher mal als einen Hinweis zur eigenen Recherche. Was ich Ihnen sagen kann, was wir gehört haben von NGOs, ist, dass seit Ausbruch der Proteste am 28.12. mindestens 2600 Menschen getötet worden sind. Wir haben auch Zahlen über 19.000 Festnahmen. Wie gesagt, das sind Zahlen von NGOs, die NGOs dann jeweils auch belegt haben. Teilweise gibt es auch fotografische Belege. Wir haben natürlich aber kein gesamtes Bild, aber das sind die Zahlen, die ich Ihnen dazu hier sagen kann. Was Deutschland in Bezug auf Sanktionierungen unternimmt, das habe ich am Mittwoch sehr, sehr ausführlich ausgeführt. Darauf würde ich gerne verweisen, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund der Zeit. Ich kann Ihnen sagen, es gibt den Versuch Deutschlands, auf EU-Ebene dafür zu werben, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation zu listen. Das ist ein Überzeugungsprozess, den wir da sehr, sehr energetisch betreiben. Und wir hoffen, dass wir da zu einem Erfolg kommen. Darüber hinaus gibt es beispielsweise ein Sanktionsregime für Menschenrechtsverletzungen. Da gibt es bereits eine ganze Reihe von Iranerinnen und Iranern, vor allem sind es Männer, die da drauf sind. Wir arbeiten daran, ganz, ganz konzentriert neue Pakete da von Personen da zu bringen, die in den jetzigen, im Zuge der jetzigen Niederschlagung von Protesten für schwere Menschenrechtsverletzungen Verantwortung haben, und die werden auch durch die EU gelistet. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass das relativ schnell geschehen wird.
Dann habe ich Herrn Rinke dazu.
Ja, wahrscheinlich auch eine Frage an Herrn Giese. Es geht um den iranischen Außenminister und die Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Ischinger, der Leiter der Sicherheitskonferenz, hatte vor 10 Tagen gesagt, dass er den Außenminister eingeladen hatte. Das war vor dieser Eskalation. Jetzt gibt es Berichte, dass er tatsächlich kommen möchte. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob aus Sicht der Bundesregierung das ein willkommener Besuch ist in Deutschland oder nicht.
Also insgesamt muss ich sagen, in Bezug auf das Veranstaltungs- und auch Einladungsmanagement der Münchner Sicherheitskonferenz müssen Sie sich an die MSC wenden. Die MSC gestaltet ihr diese Einladung eigenständig. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage eindeutig ist. Wir hatten eine Teilnahme angesichts der blutigen Niederschlagung von Protesten. Ich habe mich dazu gerade verhalten, in Iran für unangebracht. Wir haben von dieser Einladung abgeraten und das auch noch mal unterstrichen.
Darf ich noch einmal nachfragen, wie das diplomatisch vonstatten geht? Also angenommen, Herr Ischinger würde sagen, im Sinne des Dialogs ist es aber gut, wenn er trotzdem kommt. Könnte die Bundesregierung das verhindern?
Das ist eine hypothetische Frage.
Es geht darum, braucht er Einreisedokumente? Muss es eine Genehmigung geben, damit ein iranischer Außenminister hier nach Deutschland einreisen kann? Oder ist er wegen diplomatischer Immunität frei?
Nee, das ist in Bezug auf jedes Land, auf die allermeisten Länder unterschiedlich, welche Art von Einreisen mit Diplomatenpass beispielsweise möglich ist. Das unterscheidet sich von Land zu Land. Nach meiner Kenntnis braucht man auch, wenn man aus dem Iran kommt, als iranischer Diplomat ein Visum, um nach Deutschland einreisen zu können.
Danke.
Ich habe jetzt noch 2 ausländische Themen. Das ist einmal Venezuela von Frau Anastasopoulos und Wurzel zu Afghanistan. Und dann würde ich ins Inland wechseln. Bitte schön.
So, ich möchte eine Frage an Sie, Herr Hiller, stellen. Und zwar, wie reagierte die deutsche Regierung mit der Nachreichung der Nobelpreisträger von Machado an Trump? Gibt es überhaupt eine Reaktion oder...
Wir haben das zur Kenntnis genommen.
Das nur. Mehr nicht.
Wir haben das zur Kenntnis genommen. Und wir haben auch zur Kenntnis genommen, was das Nobelpreiskomitee ja schon gesagt hat. Das haben wir alles zur Kenntnis genommen.
Mhm. Frau Klaas. Oder eine zweite Frage wäre dann an Herrn Giese. Ich hätte gewusst, Herr Giese, ob der Dr. Pellet, der deutsche Botschaft in Caracas, den Innenminister Cabillo, der Chavist par excellence in Venezuela, nach der Regime-Change getroffen hat?
Genau, also das ist ja der amtierende Innenminister, es gibt keinen anderen. Insofern, wenn wir mit dem venezolanischen Innenminister etwas zu besprechen haben, dann tun wir das auch, dann tun wir das über unseren Botschafter vor Ort. In dem Zusammenhang vielleicht der Hinweis, dass die venezolanische Regierung damit begonnen hat, politische Häftlinge freizulassen. Das ist eine Verantwortung des Innenministers. Das ist aus unserer Sicht ein gutes Zeichen und ein Schritt in die richtige Richtung, die zu konstruktiveren Beziehungen führen kann. Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben die venezolanische Regierung mehrfach aufgerufen, alle derzeit in Venezuela inhaftierten politischen Gefangenen bedingungslos freizulassen. Wir als Deutschland sind sehr erleichtert, dass ich Ihnen mitteilen kann, dass gestern am späten Abend 3 Deutsche freigelassen wurden. Wir begrüßen diesen Schritt sehr. Wir haben diese 3 Personen gestern in der Botschaft in Caracas in Empfang nehmen können. Wir haben diese Einzelfälle sehr eng begleitet und uns sehr hochrangig vor Ort und auch in Berlin für diese Personen eingesetzt. Und da ist natürlich auch unser Botschafter gefragt.
Gibt es einen deutschen Flüchtling?
Das habe ich gerade gesagt, genau, das sind 3 Personen aus Deutschland.
So, ich habe jetzt Frau Klaas, den Kollegen da oben und Herrn Rusch noch dazu.
Ja? Ja, nett, dass Herr Rohwinkelmann das korrigieren will. Klaas Mann ist mein Name. Ich bin nicht so ehrpuzzelig, aber es ist gut, wenn es sich nicht falsch festsetzt.
Das ist gut, ich bitte um Entschuldigung.
Ich bin nicht schlimm. Habe eben zu diesen 3 deutschen Staatsangehörigen auch eben fragen wollen, was wurde Ihnen vorgeworfen, hat das auch... Also ist das von deutscher Seite als politisches Verfahren wahrgenommen worden? Seit wann waren Sie inhaftiert und was glauben Sie war entscheidend jetzt für diese Freilassung?
Also ich würde gerne um Verständnis dafür bitten, dass wir zu weiteren Details auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der Betroffenen keine Angaben machen können. Vielleicht nur so viel. Wir haben uns sehr lange und intensiv um konsularischen Zugang zu diesen Personen bemüht. Wir haben uns auch um eine Aufklärung zu den Tatvorwürfen bemüht und konnten bis zuletzt die genauen Haftgründe jetzt nicht en Detail nachvollziehen, was dafür spricht, dass das Gründe sind, die wir so nicht teilen. Was dazu geführt hat, ich glaube, unser Einsatz vor Ort und über Berlin auch sehr, sehr hochrangig, dass wir uns darum bemüht haben und auch klar gemacht haben, dass die Voraussetzung dafür, dass wir konstruktivere Beziehungen haben, ist beispielsweise, dass unsere Staatsangehörigen freikommen.
Gut, dann da oben bitte.
Ja, André Ocheref, die Deutsche Welle Lateinamerika. Ist der Bundesregierung bekannt, ob es weitere deutsche Bürger unter den politischen Gefangenen in Venezuela gibt?
Wie gesagt, uns sind nicht immer, wir können nicht immer die Haftgründe nachvollziehen sozusagen, weil das so intransparent ist, oftmals, dass wir keine, dass ich mich mit diesem Begriff politische Häftlinge da in jedem Einzelfall schwer tue. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir von einer niedrigen einstelligen Zahl an Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit wissen. Wir haben davon Kenntnis, die sind noch in Venezuela in Haft, wie gesagt, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes in Bezug auf jeden Einzelfall kann ich Ihnen da aber keine genaueren Angaben zu den Haftgründen machen.
Dann Herr Rusch.
Ja, das wäre auch meine Frage jetzt gewesen zu den Zahlen. Also ich erinnere mich, dass Sie, glaube ich, sagten, 8 wären dort, 8 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Wenn jetzt 3 freigelassen werden, werden also noch 5 in Haft. Können Sie das so bestätigen?
Nee, kann ich nicht. Ich habe auch nicht 8 gesagt.
Gut. Das Thema können wir, glaube ich, verlassen. Ich habe ungefähr noch 4 oder 5 andere Themen und dann auch noch Frau Pauli und dann auch noch Herrn Balzer. Dann sitzen wir aber, glaube ich, auch noch sehr lange hier. Jetzt geht es erstmal weiter mit den Bahnstrecken. Herr Berndt.
Dafür bräuchte ich das Verkehrsministerium.
Macht dann auch gleich mit dem... Pardon? Das ist eine Meldung, oder was ist das? Oder, aha. Also.
Vielen Dank. Also wir wissen ja noch, dass Minister Schnieder gesagt hat, alles, was fertig geplant ist, wird gebaut. Und jetzt erfahren wir nach der Anfrage der Grünen, dass es 5 wichtige Bahnprojekte gibt, die eben nicht gebaut werden können. Warum wird nicht gebaut?
Ja, vielleicht fange ich mal an, damit Sie zu korrigieren. Das hat nämlich nicht der Minister Schnieder gesagt, sondern das hat der Bundeskanzler gesagt, unterstützt vom Finanzminister. Es ist auch weiterhin so, dass dieser Grundsatz sicherlich erhalten bleibt, denn das war ja das Ergebnis des letzten Koalitionsausschusses, den es eben zu diesem Thema gab. Und der Sachstand ist jetzt einfach folgender, dass wir bei diesen Bahnprojekten aber noch gar nicht an dem Punkt sind, wo wir jetzt eine Baufinanzierung hätten. Die befinden sich noch im Planfeststellungsverfahren und der Schritt schließt sich dann erst an. Das heißt, man ist jetzt noch am Schauen, wie man dann am Ende des Tages technisch umsetzt, dass auch diese Projekte finanziert werden können. Denn ich glaube, allen Beteiligten ist auch klar, dass wir diesen Grundsatz, dass wenn eben Projekte fertig geplant sind, die dann auch in den Bau gehen müssen.
Warum werden die Projekte nicht priorisiert?
Was meinen Sie mit priorisieren?
Ich habe gehört, dass wenn man die Projekte priorisieren würde, dass sie dann schneller durchkämen.
Inwiefern man die jetzt priorisieren könnte, wäre mir nicht bekannt. Das müssten Sie dann spezifizieren. Aber ich sagte ja gerade schon, diese Projekte laufen noch im Planfeststellungsverfahren. Das heißt, die haben noch gar kein Baurecht und sind in dem Punkt einfach nicht an einer Stelle, wo jetzt ultimativ die Baufinanzierung vonnöten wäre. Das heißt, hier wird nichts gestoppt, hier wird nichts angehalten, sondern was jetzt eben auf technischer Ebene, auf Ebene der Bundesregierung zu klären ist, wie man dann, wenn diese Projekte baureife erhalten, sie dann finanziert.
Also es liegt nicht am Geld in dem Fall, sonst würde ich es gerne ans Finanzministerium noch weitergeben.
Ich würde jetzt mal, ich habe dazu noch Frau Glasmann, okay. Herrn Rusch und Herrn Fechner und dann setze ich Sie wieder drauf, wenn das jetzt, sonst wird das so ein bisschen einseitig. Frau Glasmann.
Ja, ganz kurz auch an das Verkehrsministerium. Mit welchen Verzögerungen bei diesen Projekten rechnet Ihr Ministerium nun und wie viel Geld fehlt denn aus Sicht des Verkehrsministeriums?
Das hatte ich, glaube ich, gerade schon beantwortet. Ich hatte gerade gesagt, es wird nichts gestoppt, es gibt auch keine Verzögerung, weil wir momentan nicht an dem Punkt sind, wo etwas gestoppt werden würde, weil momentan Geld fehlt. Es geht momentan um die mittelfristige Perspektive bei diesen Projekten, das sagen wir auch schon seit 2 Legislaturen, dass wir eben beim Neu- und Ausbau bei der Straße, bei der Schiene und bei den Wasserstraßen eben nachbessern müssen, was eben die finanzielle Struktur des Haushalts angeht. Aber das sind technische Fragen, wie man sie dann umsetzt. Momentan sind wir bei diesen erwähnten Projekten aber nicht an einem Punkt, wo jetzt ultimativ gerade Geld fehlt, sondern es geht immer um die mittelfristige Perspektive. Die befinden sich alle, wie gesagt, noch im Planfeststellungsverfahren.
Also das heißt, zu dem Zeitrahmen können Sie nicht sagen, wann die fertiggestellt werden voraussichtlich?
Nein, wir sind ja noch weit vor diesem Punkt. Also wir unterhalten uns ja jetzt nicht darum, dass jetzt hier ein gewisser Abschnitt unterfinanziert ist, sondern wir befinden uns bei all diesen Projekten noch in der Planphase. Als nächstes schließt sich dann an eben die Baufinanzierung, aber dafür muss diese Planphase abgeschlossen werden, denn ohne Planfeststellung gibt es eben auch keine Baufinanzierung.
So, dann Herr Rusch.
Ja, wie ist dann die Kritik zu verstehen aus den Ländern? Ja, also es müsste doch klar sein, auch den Landesregierungen, wo, wie weit diese Projekte sind und in welchem Stadium und dass das Planstellungsverfahren noch gar nicht abgeschlossen ist. Also wie ist dann die Kritik zu verstehen?
Das müssten Sie in dem Fall diejenigen fragen, die Kritik stellen.
Dann Herr Fechtner dazu.
Ja, ich muss auch noch mal nachfragen, weil in der Antwort auf die Kleine Anfrage stand, es fehlen die Mittel für bereits fertig geplante Projekte. Verstehe ich Sie richtig, dass es da dann irgendwie doch gar nicht um das Geld ging?
Ja, doch, perspektivisch, das sagte ich ja gerade. Ne? Also wenn wir uns angucken, wie ist perspektivisch die Finanzierungsperspektive für diese Projekte, dann werden wir feststellen, die werden natürlich irgendwann in die Baureife kommen und dann sind sie Stand heute nicht finanziert. Das sagte ich gerade. Deswegen müssen wir eben auf Regierungsebene eine Möglichkeit finden, wie wir dann, wenn sie Baureife erlangen, diese Projekte auch finanzieren können. Denn da steht ja das Wort der Bundesregierung nach dem letzten Koalitionsausschluss, dass eben diese Projekte, die baureif sind, dann letztendlich auch gebaut werden. Aber an diesem Punkt sind wir eben aktuell noch nicht. Wir werden aber natürlich da irgendwann hinkommen.
Dann als Verständnisfrage, wo liegt denn dann der Unterschied zwischen baureif und fertig geplant?
In der Anfrage ging es darum, welche Projekte werden perspektivisch Baureife erlangen. Ne? Und deswegen, wir reden hier immer über das, was passiert, wenn die in die Baureife kommen. Und das ist ja unser Ziel. Deswegen machen wir auch die ganzen Vorhaben, die wir jetzt auch in der Vergangenheit beschlossen haben zum Thema Planungsbeschleunigung, dass wir eben mehr Projekte schneller nach vorne bringen. Aber dann müssen wir am Ende des Tages natürlich auch die Finanzierung klären. Und dieser Punkt, der befindet sich eben noch in der regierungsinternen Abstimmung, damit wir dann, wenn die Projekte Baureife erlangen, diese auch bauen können und die finanziellen Mittel dann auch bereitstehen.
So, können wir das Thema verlassen oder gibt es noch weitere Fragen, Versuche dazu? Nicht der Fall. Jetzt habe ich Sie auch richtig gedeutet, Herr Wurzel. Ich habe Afghanistan nämlich unter den Tisch fallen lassen. Das wollte ich aber nicht. Aber bin gleichwohl schon bei den Bahnstrecken gelandet. Also ich dachte, das hätte sich hier angeschaltet, hat aber nicht.
Danke. Ich hätte eben noch mal eine Frage ans Außenministerium, Herr Giese. Und zwar, wie geht die Bundesregierung, wie geht es AA damit um, dass immer weniger afghanische Diplomaten in der afghanischen Botschaft und in den Konsulaten sind? Entsteht da nicht ein Druck? Oder ist es so, dass ein Druck entsteht, diese bisherigen Diplomaten durch Diplomaten zu ersetzen? Nehmen Sie das so wahr?
Also ich kann Ihnen sagen, dass wir ein Interesse daran haben, dass die ausländischen Vertretungen Afghanistans in Deutschland funktionieren. 400.000 Afghaninnen und Afghanen leben in Deutschland. Für uns ist es wichtig, dass diese Personen weiter konsularisch versorgt werden. Dazu gehört, dass die Vertretungen arbeitsfähig sind und Dokumente ausstellen können. Und zwar geht es da um Dokumente, die von den de facto Machthabern in Afghanistan auch anerkannt werden. Deswegen sieht es vor, dass ist es so, dass wir beispielsweise 2 Konsularbeamte, die von der de facto Regierung Afghanistans gestellt worden ist in Deutschland, haben einreisen lassen. Das dient genau diesem Zweck, Deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, also verstehe ich den Inhalt Ihrer Frage nicht hundertprozentig. Uns geht es um diese Arbeitsfähigkeit, da geht es auch um die Möglichkeit, Rückreise nach Afghanistan zu ermöglichen. Wie gesagt, das ist nur mit gültigen, von den Machthabern anerkannten Pässen möglich. Und deswegen haben wir auch zugelassen, dass Vertreter der de facto Machthaber hier in Deutschland arbeiten können, um diesem Zweck Genüge zu tun.
Nachfrage, verstehe ich Sie da richtig, dass das Auswärtige Amt priorisiert die Funktionsfähigkeit und dann auch, es in meinen eigenen Worten jetzt egal ist, ob da Diplomaten sitzen, die von der Vor-Taliban-Regierung eingesetzt wurden oder jetzt von den de facto Regierungsleuten?
So eine nicht funktionsfähige Auslandsvertretung ist keine Auslandsvertretung, die eine Funktion erfüllt irgendwie. Das ging zwar ein bisschen zu zirkelschlussmäßig, aber das ist dann auch keine Auslandsvertretung. Wir wollen ja, dass diese Personen Pässe ausstellen können, Dokumente ausstellen können, beispielsweise um die Rückkehr nach Afghanistan zu ermöglichen. Es arbeiten immer noch eine ganze Reihe von Personen in den afghanischen Vertretungen in Deutschland, die vor der Machtübernahme der Taliban in Deutschland akkreditiert worden sind. Wie gesagt, es gibt aber auch Personen, die danach akkreditiert worden sind. Das Wichtigste für uns ist die Funktionsfähigkeit. Das ist unser Interesse und das ist auch das Interesse, glaube ich, der 400.000 Afghaninnen und Afghanen in Deutschland.
Frau Kammeier.
Heißt das denn, wenn die Vertretungen weiter ausgedünnt werden, also weitere alte Diplomaten abgezogen werden, im Zweifel neue Diplomaten der de facto Regierung anerkannt würden, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten?
Das ist eine hypothetische Frage. Darüber will ich nicht spekulieren. Uns liegen keine Informationen dazu vor, dass dieser Wunsch von Seiten der Machthaber in Afghanistan besteht. Es ist allerdings so, wie gesagt, dass für uns das A und O ist, dass die Vertretungen handlungsfähig sind.
Frau Buschow dazu.
Ja, eine Nachfrage dazu, eine Wissensfrage, weil natürlich die Vertretung der Taliban auch für Kritik sorgt. Es haben sich heute auch da wieder Organisationen gemeldet, die ja darauf hingewiesen haben, dass es gerade für Leute, die Verfolgung gefürchtet haben, schwer zumutbar ist, in die Vertretungen zu gehen und Passangelegenheiten zu regeln. Vielleicht als schlichte Wissensnachfrage, wie ist das zum Beispiel mit den Menschen, die jetzt übers Bundesaufnahmeprogramm noch kamen, die eine befristete Aufenthaltserlaubnis haben und irgendwann dahin müssen, um das zu verlängern. Verlangen Sie auch von denen, die als Verfolgte der Taliban hier sind, ihre Passangelegenheiten mit diesen Beamten zu klären?
Ich glaube, das ist eine Frage, die sich so ein bisschen im Zwischenbereich zwischen dem Auswärtigen Amt und den Innenbehörden befindet. Die Frage, wie man beispielsweise in Deutschland einen Aufenthaltstitel verlängert, ist keine Frage, die wir beantworten können, sondern das ist eine Materie, die, in der das BMI federführend ist, beziehungsweise dann die entsprechenden Landesbehörden. Ganz grundsätzlich, Frau Buschow, was Sie danach fragen, das ist unbefriedigend, aber wir können uns auch keine anderen afghanischen Machthaber sozusagen so einfach schaffen. Wir müssen mit der Realität umgehen, die es gibt und die Dokumente, die in Afghanistan ausgestellt werden, damit die anerkannt werden, müssen die hier von Vertretern ausgestellt werden, deren Dokumente auch in Kabul anerkannt werden. Ansonsten kann man mit diesen Dokumenten nicht reisen.
Kann das BMI was ergänzen dazu?
Eigentlich nicht. Vielleicht nur der Hinweis, dass das ja grundsätzlich nicht nur auf diese Bürgerlandkonstellation zutrifft, sondern auch auf andere Fälle, wo Menschen, die hier Schutz haben, wenn sie vorhaben, dann doch wieder in das Land zurückzukehren, den Weg gegebenenfalls über die konsularischen Wege nutzen müssen.
Gut. Herr Fechner dazu.
Ja, auch an Herrn Giese. Greift die Bundesregierung da finanziell ein? Fließt da Geld an die Botschaften?
Nein. Warum? Nein. Überhaupt nicht.
Gut. Dann geht's wieder ins Inland, und zwar zu den E-Autos. Und dazu habe ich Herrn Greschek, Herrn Heimbach, Herrn Berndt und Herrn Rinkitz zu dem Thema.
Ja, vielen Dank, David Greschek, Rheinische Post. Es hätte heute Morgen eigentlich eine Pressekonferenz geben sollen zu dem Thema. Die wurde kurzfristig abgesagt. Können Sie noch mal erklären, warum?
Das übernehme gerne ich.
Müsste da sein, eigentlich. Ja.
Genau.
Ja, das Förderprogramm für E-Autos ist jetzt wirklich kurz davor vorgestellt zu werden. Ursprünglich wollten wir das heute Vormittag machen. Jetzt hat sich aber doch noch allerletzter Abstimmungsbedarf zu Details ergeben. Und deshalb wurde die Pressekonferenz von heute Vormittag auf Montagvormittag verlegt. Es handelt sich da aber wirklich nur noch um letzte Feinheiten.
Nachfrage dazu. Das heißt, Sie erwarten in den kommenden Tagen noch Änderungen seitens der Unionshäuser?
Ich kann nicht, also das ist eine spekulative Frage, tut mir leid. Es gibt einfach noch letzten Gesprächsbedarf. Ich kann jetzt nicht dem vorgreifen, welche Ressorts noch welche Fragen stellen werden oder welchen Klärungsbedarf haben. Aber im Wesentlichen ist man sich einig. Deshalb gehen wir auch, wir sind uns auch einig, dass man die Pressekonferenz eben am Montagvormittag dann schon durchführen kann. Und das kommt vor, wenn man möglichst schnell informieren will, dass man frühzeitig Pressekonferenzen ansetzt und sie dann vielleicht auch noch mal kurz verschieben muss. Aber da ist, da würde ich jetzt nicht mehr draus machen, als es ist. Da knirscht nichts. Meines Wissens ist es einfach wirklich nur noch letzte Feinheiten. Im Wesentlichen war und ist man sich einig, und das ist was sehr Schönes. Es wird eine milliardenschwere Förderung für Privatleute, für E-Autos geben. 3 Milliarden bis 2029 ab diesem Jahr. Und diese Förderung wird sozial gestaffelt sein. Das heißt, die Bundesregierung wird damit gerade Haushalten, Menschen und Haushalten mit niedrigeren Einkommen besonders unter die Arme greifen.
Herr Heimbach.
Ja, an das Umweltministerium. Sie wollten jetzt nicht auf das Ressort zeigen, was jetzt vielleicht noch Abstimmungsbedarf hat, aber möchte denn an die anderen Sprecher gerichtet jemand vielleicht vortreten? Wer hat denn noch Abstimmungsbedarf und wie sieht der aus?
Also Entschuldigung, ich will mich nicht vordrängeln, es bleibt allen hier unbenommen, mich noch zu ergänzen, aber wie gesagt, man ist ja immer grundsätzlich von dem Wunsch geleitet, wenn man etwas Wichtiges verkünden kann, dass der Öffentlichkeit eben so schnell wie, die Öffentlichkeit so schnell wie möglich zu informieren, und wenn sich dann in letzter Minute doch noch feiner Abstimmungsbedarf ergibt, dann muss man das anpassen, aber es ist nichts Ungewöhnliches, dass es eben noch weitere Abstimmungen gibt bei wichtigen Themen. Und offen zu legen, wer jetzt da welche Fragen hat, das machen wir hier ja nie. Also das gehört ja zum guten Regierungshandeln, dass wir uns erstmal als Regierung einig werden und dann die Ergebnisse verkünden.
Herr Heimbach, ich sehe keine Hände.
Herr Hille, haben Sie...
Was? Also ich habe zwei davon, aber
also ich sehe keine derzeit, Hände, die sich erhoben haben.
Sind derzeit nicht im Einsatz. Und Herr Heimbach, auch ich habe den Ausführungen des Kollegen, der das sehr richtig und gut eingeordnet hat, nichts hinzuzufügen.
Gut, Herr Bernd dazu.
Können Sie denn bestätigen, was in der Bild-Zeitung berichtet wurde? Oder gibt es da Fehler drin, die Sie zurückweisen wollten? Oder ist das so in Ordnung gewesen?
Ja, also Stand jetzt sehe ich da keinen Korrekturbedarf. Wie gesagt, ich kann jetzt auch dem Fragebedarf oder Abstimmungsbedarf nicht vorgreifen. Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Ich bleibe dabei. Im Wesentlichen ist man sich einig. Es geht jetzt nur noch um Feinheiten und ob die dann vielleicht eine Feinheit aus der Berichterstattung betreffen werden. Das weiß ich jetzt nicht, aber Stand jetzt habe ich nichts zu korrigieren.
Und das Wort Hybrid, kommt das darin vor?
Also Fahrzeuge mit Plug-in-Hybride, dass die gefördert werden sollen, auch ist ja nichts Neues. Sie wissen wahrscheinlich, dass das Förderprogramm auch, dass dem Förderprogramm auch zwei Koalitionsausschussbeschlüsse zugrunde liegen vom letzten Quartal letzten Jahres. Und insofern steht das seit damals auch schon fest. Die Was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass es seit Dezember auch schon ein FAQ auf unserer Webseite gibt und das erklärt das meiste schon. Da werden Sie auch schon Aussagen zu Fördersummen bzw. Förderbeträgen, Bestandteilen bezüglich Fahrzeugen, die rein batteriebetrieben, batterieelektrisch betrieben sind, finden. Bei den Plug-in-Hybriden ist der Stand vom Dezember eben noch, dass es da Details zu klären gibt. Da kann ich jetzt auch nichts weiter ergänzen, aber was ich sagen kann, ist eben nochmal, es ist nur eine Verschiebung auf Montagvormittag. Das meiste steht weiter fest und viele Fragen beantwortet auch schon unsere Webseite. Wenn man da einfach nach E-Auto-Förderung sucht, dann findet man da schon vieles.
Herr Rinke dazu?
Ja, ich würde es auch nochmal probieren, weil das schon ein bisschen ungewöhnlich ist, also jetzt nicht unbedingt in dieser Regierung, aber sonst, dass eine Pressekonferenz anberaumt wurde, die schon zu der schon öffentlich eingeladen wurde und das dann wieder zurückgezogen wird. Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Deswegen nochmal die Frage, könnten sich, also wo liegen die Probleme? Und kann es sein, dass sich möglicherweise auch im Fördervolumen, also im Gesamtvolumen etwas verändert, dass das einer der Streitpunkte ist innerhalb der Bundesregierung?
Also ich bleibe dabei, es geht um Feinheiten. Das Gesamtfördervolumen von 3 Milliarden würde ich jetzt nicht als eine Feinheit bezeichnen. Und im Übrigen will ich den Abstimmungen nicht vorgreifen und ich kann nachvollziehen, dass es von außen ungewöhnlich scheint, aber wie gesagt, wenn man sich im Wesentlichen meint, einig zu sein, will man schnell informieren. Wenn es dann eben doch noch weiteren kleineren Abstimmungsbedarf gibt, dann muss man halt kurzfristig eine Pressekonferenz verschieben, aber es wie Sie es ja, glaube ich, selber auch schon sagten, es steht ja schon fest, die ist am Montagvormittag.
Also ich mache jetzt mal ein Sum-up, was ich noch auf der Liste habe. Also weil wir schon spürbar über die Zeit sind, die wir eigentlich einhalten wollen. Herr Giese hat noch was nachzutragen, zu ergänzen. Moment bitte. Herr Rinke hat noch was eine Frage zum Arbeitszeitengesetz. Herrn Heimbach habe ich mit der Kraftwerksstrategie. Die haben sich alle schon am Anfang, die habe ich alle schon am Anfang eingesammelt. Herr Fechner zum WM, möglichen WM-Boykott. Und dann habe ich noch zwei Meldungen von Frau Pauli und Herrn Balzer, die sehr alt schon sind. Und jetzt habe ich noch einen Nachtrag von Frau Klaßmann zu E-Autos und dann hat Frau Pugliese noch eine Spontanmeldung abgegeben und wenn wir uns da jetzt...
Das klingt nochmal nach...
Das Stunde. Klingt, nee, das, ich glaube, also, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen disziplinieren, ja. Und kurz fragen kurz, und kurz antworten.
Ganz kurz, nur um das richtig zu verstehen, ist das richtig so verstanden, dass der Klärungsbedarf bei den Plug-in-Hybriden liegt? Wollten Sie das ausdrücken, dass das noch zu klären sei?
Nein, so konkret und so spezifisch habe ich mich nicht ausgedrückt, sondern, also was ich zweimal gesagt habe, ich weiß nicht im Detail, welchen Klärungsbedarf dann die einzelnen Ressorts bei den Gesprächen tatsächlich noch anmelden werden. Ich weiß, dass es, oder ich kann sagen, dass es um Feinheiten geht. Es ist nicht auszuschließen, dass es da auch um Fahrzeuge mit Plug-in-Hybridantrieb beziehungsweise Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge gehen wird, aber
fertig.
Genau.
Gut, Herr Giese hat das Wort.
Genau, ich keine neue Frage, sondern ich würde eine Frage beantworten gerne bzw. komplettieren, die Frau Buschow vorhin gestellt hatte. Da ging es um die Frage Passbeschaffung für beispielsweise Menschen aus Afghanistan. Eine Sache, um das Bild zu komplettieren, würde ich gerne noch nachtragen. Und zwar, gibt es einen Reiseausweis für Ausländer als deutscher Passersatz für Nicht-EU-Bürger, die keinen gültigen Pass ihres Heimatlandes erhalten können? Der wird in Deutschland von den Ausländerbehörden ausgestellt, im Ausland von den Botschaften. Deswegen, wie gesagt, das ist zwischen uns und dem BMI. Das ist allerdings nur möglich, wenn die Beschaffung eines nationalen Passes unzumutbar ist. Das ist eine Einzelfallbeurteilung, aber das gehört vielleicht zum Gesamtbild noch dazu. Besten Dank.
Danke, Herr Giese. Herr Rinke zum Arbeitszeitengesetz.
Das kann ich zurückziehen.
Wunderbar. Herr Heimbach zur Kraftwerkstrategie.
Ja, genau. Vielen Dank. Also die Kraftwerkstrategie hat jetzt grünes Licht von der EU bekommen. Diese entspricht in großen Teilen dem, was auch die Vorgängerregierung vorhatte. Und zwischenzeitlich hatte die jetzige Führung des Wirtschaftsministeriums versucht, deutlich größere Kraftwerkskapazitäten genehmigt zu bekommen, was das Verfahren jetzt wieder verzögert hat. Wie, also an das BMWE gefragt, wie will man diese verlorene Zeit nun wieder aufholen im Prozess?
Ja, vielen Dank. Wir betrachten es als großen Erfolg, dass wir jetzt eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission erzielen konnten. Es ist wichtig für die Versorgungssicherheit und für die Absicherung des Kohleausstiegs und die weitere Energiewende, dass wir weitere steuerbare Kapazitäten zubauen können. Wir werden dieses Jahr starten mit insgesamt 12 Gigawatt. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt nicht die gesamten Pläne, die da geeint wurden, nochmal ausführen, sondern Sie auf die Pressemitteilung von gestern verweisen. Und zu Ihrer konkreten Frage, es ist, so weit waren wir noch nicht. Es ist gut, dass wir jetzt starten können und wir werden schnell starten. Wir sind mit Hochdruck dran. Auch die Bundesnetzagentur ist die zuständige Behörde, die die Ausschreibung durchführen wird, bereitet das jetzt schon so weit es geht vor. Wir müssen jetzt noch das Gesetzgebungsverfahren durchführen und dann auf Grundlage dieses Gesetzgebungsverfahrens die förmliche Notifizierung zur Beihilfegenehmigung bei der Europäischen Kommission. Das, wie gesagt, treiben wir mit Hochdruck voran und das soll in diesem Jahr schnell passieren. Zu den Abweichungen der Pläne der Vorregierung, das würde ich im Detail jetzt gar nicht auseinanderdividieren wollen. Wir haben aber mit der Europäischen Kommission uns auf etwas einigen können, was einen größeren Schwerpunkt auf die Versorgungssicherheit legt. Und auf dieser Grundlage schreiten wir jetzt schnell voran.
Gut. Dann Herr Fechner.
Kann aufgrund der Zeit bis Montag warten.
Okay, danke schön. Dann habe ich Frau Pauli. Da sehe ich aber nicht, welches Mikro das ist. Da kann ich nur mal raten. Das hat geklappt.
Und zwar habe ich zwei Themen zum Thema zwei Fragen zum Thema Verkehr. Einerseits der Punktehandel bei Verkehrsverstößen. Der soll verboten werden. Ist vom Kabinett bereits beschlossen. Warum muss es verboten werden? Vielleicht könnten Sie noch mal die wichtigsten Punkte nennen. Und wenn es erlaubt ist, noch eine Frage.
Wenn Sie eine Sekunde warten, dann.
Aber klar, ich dachte, ich kann so.
Alexandrin auch Zeit, sich in Position zu bringen.
Ja, soll er haben. Und dann vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Andererseits sperrt sich die Bundesregierung gegen ein generelles Verbot sogenannter Blitzer-Apps. Warum das wiederum? Also einmal Punktehandel und einmal Blitzer-Apps verbieten. Warum ja, warum nein?
Also starten wir mit dem Punktehandel. Um die Straßenverkehrssicherheit zu erhöhen, wird im Gesetzentwurf der sogenannte Punktehandel für Verkehrsverstöße ausdrücklich verboten. Das Verbot betrifft auch dessen Angebote und bloße Versuche. Gewerbsmäßige Handlungen werden sanktioniert und sind mit einer hohen Geldbuße bis zu 30.000 Euro bedroht. Damit sollen insbesondere gewerbliche Anbieter abgestreckt werden, die Ermittlungen zu Verkehrsverstößen und ihre Folgen auf andere Personen abzulenken. Es ist untragbar, dass solche Angebote nach Verkehrsverstößen die vermeintliche Möglichkeit eröffnen, sich der Geldbuße, dem Fahrverbot und den Punkten für einen solchen Verkehrsverstoß zu entziehen. Machen wir weiter mit den Blitzer-Apps. Da ist im Wesentlichen die Rechtsgrundlage so, dass der Gebrauch solcher Warner vor Blitzern bereits verboten ist und dass deswegen eine sogenannte Überregulierung eben nicht stattfinden kann und gegen die Rechtsgrundsätze verstoßen würde, weil eben bereits der Gebrauch solcher Apps verboten ist.
Aber man kann ja tricksen, also das weiß ja auch die Bundesregierung. Das ist ein bisschen wie mit Cannabis.
Welche Frage verbindet sich mit dem Tricksen?
Naja, ich glaube, wenn der Beifahrer zum Beispiel die App benutzt und mir dann Tipps gibt, dann benutze ich sie nicht selber, aber ich nutze sie. Also,
ja, aber was ist Ihre Frage?
Warum ist dann, wäre es eine Überregulierung, danach zu schärfen, also dass es die Dinger gar nicht mehr geben soll?
Sie könnten auch heimlich jemanden ermorden, wäre trotzdem strafbar.
Okay, gut, das ist eine klare Aussage. Danke.
Herr Balzer. Danke.
So, jetzt. Das Mikro, genau. Ja, ich habe schlecht sichtbar. Danke, dass es nochmal geht, auch zu der fortgeschrittenen Stunde. Eine Frage aus der Kulturwirtschaft. Das ist ein wichtiger Punkt. Also in diesem Fall wäre es das Kanzleramt. Da gibt es ja Streit innerhalb der Koalition, was die Abgabe von internationalen Streamingdiensten angeht. Die SPD möchte ein Gesetz. Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, der an den Kanzler berichtet, möchte eine freiwillige Vereinbarung. Und man hört, dass die SPD das auch eskalieren will, hin bis zum Koalitionsausschuss. Gibt es dazu eine klare Haltung, auch des Kanzlers? Bleibt es bei einer freiwilligen Vereinbarung? Das ist für die Filmwirtschaft extrem wichtig. Klingt nach einem technischen Detail, ist aber wichtig. Ist er bereit, da auch ein Gesetz möglich zu machen?
Herr Balzer, so wie Sie es in Ihrer Frage ja schon skizziert haben, ist das ja ein Prozess, der derzeit läuft und wo derzeit Gespräche stattfinden zwischen den verschiedenen Playern. Von daher gibt es jetzt zu diesem Zeitpunkt hier von dieser Stelle da keinen Stand, den ich Ihnen mitteilen kann, sondern da müssen wir den Verlauf der Gespräche abwarten und dann schauen wir, was da rauskommt.
Gut. Ich befürchte, jede Nachfrage würde jetzt auch nicht weiter was bringen. Okay. Deswegen.
Dann hat Frau Pugliese das Wort und noch heute.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Herr Hille, es gibt eine frische Äußerung aus Moskau. Und zwar Pesko sagt, dass sie hätten erhalten Signale aus Rom, Paris und Berlin über die Notwendigkeit des Dialogs. Bewegt sich etwas, ist es etwas anders geworden in den letzten Tagen, auch in Berlin? Darüber danke.
Frau Pugliese, ich kenne diese Äußerungen nicht, weiß nicht, wie frisch sie sind.
11:10 Uhr.
Kann 11:10 Uhr.
Ja, also
ja. Da ich seit quasi, also gefühlt seit 11:10 Uhr hier sitze.
Auf dem Weg hierher zumindest. Ja,
ich kenne diese Äußerungen nicht und deshalb... sehen Sie es mir nach, dass ich da nichts zu kommentiere.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Und dann rufen wir das Thema vielleicht am Montag nochmal auf. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alles geschafft. Und Herr Ringer hat noch eine Frage.
Eigentlich auch auf Ihrem Zettel stehen zu Tenet.
Tatsächlich.
Da hätte ich ganz gerne das Wirtschaftsministerium gefragt, nachdem der Bundestag jetzt, der Haushaltsausschuss, den Weg freigemacht hat, dass die Bundesregierung Anteile von Tenet übernehmen darf, hätte ich ganz gerne gewusst, was denn der nächste Schritt der Bundesregierung ist. Also plant die Bundesregierung, diese Option zu ziehen und einen Minderheitsanteil zu erwerben?
Ja, da sage ich das, was wir hier schon öfter gesagt haben. Wir prüfen den Erwerb eines Minderheitsanteils an Tenet. Tenet steht vor großen Investitionsbedarfen in den kommenden Jahren. Wir sehen da die Möglichkeit einer strategischen Beteiligung, die auch wirtschaftlich sinnhaft ist. Das, was jetzt der Bundestagshaushaltsausschuss beschlossen hat, ist die Freigabe der im Haushaltsgesetz 2026 vorsorglich dafür hinterlegten Mittel. Damit ist noch keine Entscheidung in der Sache verbunden. Aber wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen mit den Niederlanden als Anteilseigner und mit Investoren. Und diese Gespräche sind jetzt so weit fortgeschritten, dass es geboten war, den Bundestag zu befassen. Aber eine Entscheidung in der Sache, ein Finale, ist damit noch nicht getroffen, sondern die Gespräche laufen weiter.
Ganz kurz zur Frage, weil der Bundestag eben auf Ihr Drängen ja auch die Mittel jetzt freigegeben hat. Bis wann werden Sie das denn entscheiden?
Es sind sehr konstruktive Gespräche und wir hoffen, dass wir da zeitnah dann eine finale Entscheidung treffen können. Aber mehr kann ich zurzeit noch nicht ankündigen.
Dankeschön. Jetzt bitte ich noch einen ganz kurzen Moment um Aufmerksamkeit, weil Herr Gülde sich als Sprecher des Gesundheitsministeriums verabschieden möchte. Und ich gebe ihm das Wort.
Ja, vielen Dank. Gefühlt wahrscheinlich schon irgendwie zum festen Inventar der BPK gehörend, darf ich mich nach 11,5 Jahren von Ihnen verabschieden. Ich werde ab Montag eine neue Aufgabe im BMG wahrnehmen, auf die ich mich schon sehr freue. Gestatten Sie mir vielleicht zum Abschied noch 2-3 persönliche Bemerkungen. Wenn ich so dieser Tage in die Welt blicke und dann hier wieder zurück, dann muss ich wirklich feststellen, was für eine tolle und im Hinblick auf die Demokratie für eine verteidigenswerte Institution die BPK wirklich ist. Ihnen hier an dieser Stelle Rede und Antwort stehen zu dürfen, das war in den vergangenen Jahren mit Sicherheit nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber in jedem Fall eine große Ehre. Ich danke ganz besonders natürlich meinem Team, das mir mehr als einmal wirklich durch schnelle Zulieferungen auch aus der Patsche geholfen hat. Ich danke auch dem Team der BPK und den Kolleginnen und Kollegen hier auf dem Podium sowie den Pressestellen der Ressorts für die sehr kollegiale und tolle Zusammenarbeit. Und ich möchte auch Ihnen danken für die in der Sache sicherlich manchmal sehr schonungslosen und harten Fragen, aber doch für einen im persönlichen Umgang sehr korrekte und respektvolle Art. Zu guter Letzt vielleicht noch eine persönliche Bitte. Sollte in den vergangenen Jahren der ein oder andere Satz meinerseits nicht so gerade und klar herausgekommen sein, wie ich es mir selbst gewünscht hätte, so bitte ich dafür um Nachsicht. Das war allein meiner Aufregung geschuldet. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank, Herr Gülde, für Ihre Worte, dass Sie auch... Es ist auch für uns immer ganz besonders gut, wenn die von Ihrer Seite die Einrichtung der Bundespressekonferenz und dieser Verein, der von den Mitgliedern getragen wird, der Bundespressekonferenz, so viel Auftrieb und Rückenwind bekommt. Das ist für uns auch wichtig und tut uns gut. Ihnen alles Gute. Ich bin mir sicher, Sie haben immer Ihr Bestes gegeben hier, was alle Antworten betraf, und wünsche Ihnen auch in diesem Sinne, dass Sie alles Beste geben für die neue Aufgabe, von der ich ja gehört habe, dass sie recht interessant wird.
Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön.
Und ein schönes Wochenende.